Willkommen zu One and a Half Sportsman, euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft.
Mein Name ist Christian Theiss.
Ich bin Tim Bindel.
Und heute haben wir das Thema mit dem Leib erfahren und dem Hirn begreifen. Warum Sport studieren? Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mir sitzt gegenüber Tim Bindel, der ein freundliches Gesicht aufgeworfen hat.
Wie immer, wenn er auch mal jüngere Menschen ansprechen darf. Und damit bist nicht du gemeint.
Schade.
Sondern heute haben wir vielleicht ein paar jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn es soll auch darum gehen, ein paar Informationen mitzukriegen. Ja, warum kann ich eigentlich Sport studieren? Ich bin vielleicht noch in der Schule und überlege und weiß nicht so ganz. Und dafür ist der Podcast heute da.
Ja, und eigentlich kann man sagen, wir sind heute eine klassische Werbeepisode für unsere eigene Disziplin. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil ich glaube, das kann man auch hin und wieder machen. Und wer sich das hier anhört und sich fragt, Sport studieren, ist das was für mich? Vielleicht können wir heute ein paar Antworten dafür und auch dagegen finden. Mal schauen, was passiert. Aber vielleicht sollten wir auch erstmal sagen, wer uns so das erste Mal hört, Tim, wie das Ganze hier so vor sich geht oder was das überhaupt ist hier.
Ja, erklär mir das auch mal bitte nochmal.
Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich mir das nochmal anhöre.
Es gibt da einen Aufbau.
Also, wir sind ein sportwissenschaftlicher Podcast, der sich mit Themen aus dem Sport und der Sportwissenschaft beschäftigt. Gerahmt wird unser Blog, der heißt In Medias Res, wo es nachher auch um unser Episodenthema geht, von, ich sag mal, kunterbunten Geschichten aus der Welt des Sports und von Sportwissenschaftlern, wie wir es sind. Und ja, wir wollen euch so ein bisschen mitnehmen auf die Reise in unsere Leben, kann man glaube ich auch sagen.
Und in Saarland.
Das ab und an auch dahin. Und ja, hört uns doch ein bisschen zu und vielleicht gefällt es euch und ihr schaltet hin und wieder mal wieder ein.
Genau, hört euch auch mal ein paar ältere Folgen an. Ich bringe es jetzt tatsächlich auch ein paar Mal in Grundlagenvorlesungen, wo ich sage, ach, wer zu dem Thema eigentlich nochmal eine unterhaltsame Bereicherung braucht, der hört sich doch einfach mal den Podcast an. Ich hatte es letztens zum Beispiel mit Sport und Gender nochmal, da sage ich, ja, dann wer das sich abends irgendwie nochmal beim Kochen irgendwie dann noch ein bisschen mehr wissen will und es ein bisschen unterhaltsam hören möchte, der sollte sich einfach mal diese Episode Nummer
5?
Ja, war eine recht frühe noch, ne? Anhören mit Judith Frohn. Auf jeden Fall in einer Phase, als man sich noch treffen durfte und so und wir noch mehr eingeladen haben, als wir das heute tun. Jetzt müssen wir wieder mit uns zwei auskommen.
Ja, genau. Aber so ist das und das ist auch nicht schlimm.
Es ist eigentlich schlimm, Christian, dass ich dich, ich habe noch mal die letzte Episode durchgehört oder vielleicht die vorletzte. Mir ist auch gefallen, dass ich dich häufiger beschimpfe.
Ehrlich?
Ich habe dich als Lauch beschimpft, es tut mir wirklich leid. Es sollte, glaube ich, kein Doktorand der Welt sollte das ertragen müssen,
dass er von seinem Doktorvater als Lauch bezeichnet wird. Ist das mittlerweile noch eine Beschimpfung?
Ja. Ach so.
Ich weiß noch gar nicht, wohin das...
Wenn du es nicht so aufgefasst hast, dann...
Ach ja, du Tim, ich muss bei dir so viele Sachen ausblenden immer. Dann kann ich auch den Lauch ausblenden. Das
ist eigentlich interessant. Wird eine Beleidigung erst dann eine, wenn sie von demjenigen, der sie bekommen hat, als eine empfunden wird? Oder ist sie vom Sender abhängig, die Beleidigung?
Das ist diese Lärmthematik. Kennst du dieses Ding? Ein Baum fällt im Wald um... Ah, ja. Macht er trotzdem Lärm, wenn es niemand hört? Oder so war es, glaube ich.
Stell dir vor, jemand beleidigt dich und keiner hört hin. Irgendwie so, das bringt auch noch damit drin.
Sowas.
Ich habe letzte Zeit unwahrscheinlich viel schlaues Radio gehört, was ich jedem empfehle. Auch ich habe viele so Features und habe mal einen ganzen Morgen WDR 5 gehört. Mich hat ja vieles politisch auch bewegt, was in den letzten Tagen, Wochen und sowas passiert ist. Presseclub, bin ich ein großer Fan von. Mhm. Sonntags morgens und wenn da wirklich eloquente Menschen eingeladen sind, die so einen Sachverhalt wirklich ordentlich nochmal diskutieren, da bin ich im Moment wirklich echt Fan von. Ich kann so die ganze schnelle Informationsaustausch, da bin ich manchmal richtig müde von.
Und vielleicht kriegen wir auch mal so einen Slot ab in irgendeiner Sonntags-Morning-Show.
Stimmt.
Ja, wir könnten doch auch mal so ein bisschen fürs Volk reden. Wir
könnten auch mal einen Presseclub machen. Dann laden wir Herausgeberinnen, Herausgeber von sportwissenschaftlichen Zeitschriften ein und machen zu aktuellen Themen einen Presseclub.
Aber eine Sache ist interessant, die hast du eben gesagt, die möchte ich auch noch mal kurz aufgreifen, dass wirklich auch ältere Episoden von uns noch ich sag mal, vehement gehört werden. Also vielleicht ist es wirklich so, wenn man in einen neuen Podcast einsteigt, dass man dann von Anfang an startet. Weil ich habe ja die Zahlen und es ist nicht immer nur so, natürlich ist unsere aktuelle Episode immer die meistgehörteste, aber es ist auch deutlich im dreistelligen Bereich, was wöchentlich immer die vergangenen Episoden angehört, gestreamt werden.
Es ist wie bei Serien vielleicht, ne? Wie bei SpongeBob oder Magnum oder anderen. Auch die Sachen sind zwar einzeln zu verstehen, aber es ist schön, wenn man die ganz Gesamtzusammenhänge, so die kleinen Erzählschleifen, die vermeintlich nicht so wichtig sind, wenn man die aber chronologisch im Griff hat. Zum Beispiel, deine Dissertation wäre so ein Thema, dass ich immer wieder danach frage, wann die endlich fertig ist.
Ich glaube,
so.
Da kann man in jeder Episode einsteigen.
Okay, ja, das Gleiche. Ja. Oder wie hast du mit der Alpaka-Wanderung, hast du dich da schon mal umgesehen?
Was ist? In der Tat noch nicht, ja. Das ist mir noch zu kalt. Ich möchte.
Aber die wärmen schön, diese Alpaka sind unglaublich kuschelig.
Ja. Ja, also liebe, vielleicht auch Schülerinnen, Schüler, die uns jetzt zuhören mit der Frage, Sport studieren. Wir begeben uns mal in unseren ersten Blog und erzählen uns mal so euch ein bisschen was Neues, weil der Blog heißt The News und wir erzählen euch was Neues aus dem Wissenschaftlerleben von zwei Sportpädagogen. Here we go in The News.
Ich finde, du sagst das immer schön, du sagst immer The News. Ich glaube, man kann tatsächlich New York sagen, aber auch New York. Ne? Es gibt so beides. Ich würde sagen, The News. Du sagst immer The News.
We can do that in English for sure.
Ich glaube, es geht beides. Ist deins nicht eher britisch, The News?
I don't know.
Ja, könnte sein. Und wir machen mal so einen englischsprachigen
You know, Folgen. For our international audience.
Ja, aber das passt auch zu The News gerade, weil ich für eine Vorlesung eine englischsprachige Einheit aufgenommen habe. Und ich war ein bisschen unzufrieden. Also all diejenigen, die das aus den Grundlagenvorlesungen dann doch ein bisschen unzufrieden damit. Ich war da mal mehr drin irgendwie und ich glaube, dass durch die regelmäßigen Treffen, das Wegfallen internationaler Tagungen, mir das ein bisschen abhanden gekommen ist und ich habe so ein bisschen mehr nach Wörtern gesucht und musste umschreiben und boah, da habe ich dann auch wie nach zwei Dritteln abgebrochen und gesagt, Leute, nur so aus Schulungszwecken mal was Englischsprachiges zu machen, muss jetzt irgendwie auch nicht sein. Wir machen mal jetzt irgendwie das Ding in Deutsch zu Ende. Ging es um Social Responsibility, Sport in sozialer Verantwortung. Es ist ja auch ein internationales Thema und dachte, mache ich auf Englisch, aber.
Ja, da muss ich auch sagen, die ganzen internationalen Kontakte auch in meinem Sport, sage ich jetzt mal, im Basketball, fehlen mir auch enorm, weil ich finde, das bereichert unglaublich, auch wenn das immer so, der ein oder andere kann jetzt sagen, ja, Floskel, andere Kulturen, aber ich finde es trotzdem total interessant, einfach mit Menschen aus anderen Ländern. Irgendwas ist dann doch immer wieder anders und spannend und irgendwas wird anders wahrgenommen von den Menschen aus anderen Ländern und ich bin da immer total interessiert dran.
Mit wem hast du es da so zu tun?
Unterschiedlich, hauptsächlich Europa. Ja. Also angefangen von Spaniern über Dänen bis hin zu Schweden. Man trifft sich teilweise auf verschiedenen internationalen Turnieren, wenn man irgendwo ist. Letztes Jahr war ich in Dänemark zum Beispiel. Und das ist immer, was ich sage. Und wir hatten das auch mal in der Rhönrad-Folge von Sarah Metz, glaube ich. Schöne Grüße übrigens nach Göttingen,
Göttingen.
Ja. Und das würde ich voll unterschreiben, weil sie hat, glaube ich, gesagt, abseits der Wettkämpfe ist das, was dann interessant ist, da im Internationalen, das würde ich voll unterschreiben. Abseits des Basketballfeldes, das ist das, was hängen bleibt.
Kann schon mal vorgreifen, es wird auch mit dem Sportstudium wird's auch was damit zu tun haben. Das funktioniert auch ein bisschen abseits des Studiums, aber nicht nur.
Richtig.
Ich habe Tipps bekommen tatsächlich privat. Ich habe dazu aufgerufen, wer kann mir helfen, wie baue ich meine Brustmuskeln ohne Fitnessstudio auf? Und ich habe von Christian Hübner, mit dem ich mich sehr bedanke, Tipps bekommen. Und zwar, das geht so in Richtung Dips, also auch bei den Liegestützen, da sollte ich so Bücherstapel nehmen, dass ich also mit meinem Oberkörper weiter runter zum Boden komme, so als meine Hände das eigentlich sonst erlauben, wenn ich auf einem normalen Boden bin. Da habe ich angefangen mit und ich muss sagen, Christian, du grinst schon. Warum grinst du denn?
Ja, ich habe mir hier einen One-Shot ausgesucht, den ich jetzt gerne abfeuern würde, wenn ich deine Brustmuskeln angucke.
Ja. Genau.
Ja.
Das ist übrigens ungefähr der Sound, den ich immer so, kennst du von Yellow, diesen Song, was für die Playlist auch, oh yeah, boom, boom. Den Sound habe ich immer im Kopf, wenn ich das Freibad betrete.
Ja, ich habe eher den Sound im Kopf, wenn du das Freibad betrittst.
Du solltest dringend aufhören mit, liebe Schülerinnen und Schüler, diese Jingle-Abspielerei, da haben wir auch schon häufig diskutiert, hört man die ersten zwei Episoden rein.
Also der ist mir gut gelungen, gib's zu, der war nicht selbst gut.
Eigentlich jetzt. Darf der Christian Theis das gar nicht mehr, solche Jingles abspielen.
Nein, ich habe Computerverbot hier am Rechner. Ich habe aber auch was Thema Fitness, was du gesagt hast. Ja. Es freut mich, dass meine Diss-Thematik in der Tat so gut ankommt bei den Leuten. Ich habe jetzt auch verschiedene Vortragsanfragen. Das vielleicht
noch
so
darf ich mal ganz kurz einhaken? Ja. Wenn Schülerinnen und Schüler zuhören und auch andere, Diss-Thematik ist, wenn ich dich Lauch nenne. Das ist für mich die Diss-Thematik.
Okay.
Also, was ist das?
Ja, mein Forschungsgebiet aus meiner Doktorarbeit.
Das nennt sich Dissertation.
Das nennt sich Dissertation. Ja, okay. Ja. Du bist manchmal so gut, was das Verstehen von fachfremder Sprache angeht. Respekt. Ja. Das freut mich, dass das interessant ist. Also ich forsche in den Thematiken Fitness, Sport und Jugendliche, also vielleicht auch der ein oder andere Jugendliche, der jetzt zum ersten Mal zuhört und ins Fitnessstudio geht. Ihr seid sozusagen mein Interessensgebiet. Mhm. Und das interessiert viele Leute, auch aus der Wissenschaft, was da aktuell ist. Und so ein kleiner Einblick in den Forscheralltag, sage ich jetzt mal, das ist sehr befriedigend. Das meine ich jetzt voll ernst, wenn dann Vortragsanfragen kommen für die Sachen, mit denen man sich in den letzten Jahren beschäftigt hat. Das freut einem wirklich, ja, muss ich sagen.
Das ist auch so was Typisches, wenn man sich mit einer Doktorarbeit befasst, dass man sich eben sehr intensiv mit was befasst. Ich erinnere mich da auch noch dran, weil ich es auch mit ethnografischen Verfahren zu tun hatte, dass ich da auch viel mit Workshops dann angefragt wurde und gemacht habe. Und das ebbt jetzt auch so ein klein bisschen ab. Aber das ist so genau, glaube ich, diejenigen, die Doktorarbeiten schreiben, die sind einfach echt richtig drin in so einer Thematik. Das finde ich auch so ein bisschen beneidenswert. Mhm.
Diese klassischen, ich sag jetzt mal, die wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen, ist dann eigentlich ein Rückgang? So, also subjektiv würde man schätzen, da ist ein Rückgang zu verzeichnen. Jetzt viel LFBA im Augenblick, glaube ich so.
Lehrkräfte, gell? Für besondere Aufgaben, ja. Heißt das. Das sind also diejenigen, richtig, die vor allem für die Praxisangebote, die bis bei uns in Mainz heißt, die Fachdidaktik, also die, ja, wo man auch tatsächlich was tut und auf dem Platz steht und in der Halle zuständig sind.
Oder ist das jetzt nur so ein subjektives
Empfinden? Ich glaube, das ist ein subjektives Empfinden. Also da, das ist schon nicht so einfach, da an den Stellenschlüsseln, an den Universitäten was zu drehen. Mhm. Man sieht schon, dass immer mehr eben befristete Stellen gibt. Das kann man sehen, aber das andere würde ich so nicht bestätigen.
Aber es gibt im Sport auch nach dem Abschluss ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Bevor wir nämlich gleich aus The News rausgehen und in Medias Res, empfehle ich euch Episode 4, glaube ich. Ach, ihr findet sie mit Annika Brunsemann. Das hieß nämlich, was tun nach dem Abschluss?
Ja? Stimmt, da hatten wir das, ja.
Und also es gibt auch mit einem Abschluss in den Sportwissenschaften tolle Möglichkeiten.
Tatsächlich Möglichkeiten, Geld zu verdienen.
Ja, ja, wirklich.
So wie wir.
Ab und an überweist der Staat auch mal was.
Ja. Genau. Aber auch eine Möglichkeit zum Geld ausgeben, was irgendwie Corona schwierig ist. So mein Geld ausgeben bezieht sich sehr stark auf Kultur.
Okay, meins auf Essen?
Ja, auch. Also auch der kulturelle Aspekt des Essen. Also Essen gehen, Konzerte besuchen, da habe ich schon Geld gelassen. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich.
Ist schwer im Augenblick. Machen soll. Ja. Es häuft sich so an.
Bestelle mir Sneakers. Ich habe mir Sneakers bestellt. Wie findest du die? Ich halte die mal da hoch.
Ja, ich guck mal gerade. Ah ja. Ja, okay.
Nike Urbanist, glaube ich.
Schön, buntig.
Ja. Gut. Ich war ja nicht so sicher mit dem ganzen Bestellen. Habe ich auch noch mal ein paar Sachen, Radio-Feature dazu gehört. Mhm. Ne? Man soll nicht. Und
wo bestellt man denn, ich sag mal, für ein ruhiges Gewissen? Wie sagt man?
Beim Hersteller, besser beim Hersteller selbst als bei Amazon, auf jeden Fall.
Ah, okay.
Und wenn du ein ganz ruhiges Gewissen haben willst, dann bestellst du so, dass du keine Retouren hast. Und dann ist es eigentlich relativ cool, das habe ich zumindest für mich aufgelöst, wenn du nicht jeden Tag, natürlich kannst du online bestellen und der CO2-Abdruck ist dann nicht größer, als wenn du, weiß ich nicht, mit dem Auto in die Innenstadt fährst und dort in einen dauerbeheizten Laden reingehst oder wie auch immer. Ne? Also wenn da die Arbeitsbedingungen der Lageristen okay wären. Ich glaube, da arbeitet der Bund auch dran und man das nur ab und zu macht. Und bei den richtigen, dann kann man natürlich auch online bestellen und sich freuen, wenn es klingelt und man neue Schuhe bekommt.
Ich bin immer so hin und her gerissen, ob es wirklich stimmt, dass der Einzelhandel komplett vom Internet abgelöst werden kann. Weil, also für mich, ja, ist das Shopping-Erlebnis in das Bummelerlebnis, sag ich jetzt mal, wo man klassisch sagt, hier im eingestaubten Deutsch, wir gehen mal bummeln, ja. Es ist doch cool, also ich mag das, ja. Dann gehst du in einen Laden, siehst die Schuhe, kannst sie mal anfassen. Oder meinst du, das ist schon wieder...
Ich glaube nicht, dass in 5 Jahren noch einer wegen einer Jeans einen Laden betritt.
Ich muss eine Jeans anziehen. Ich habe schon Jeans bestellt in meinem Leben, habe ich gesagt, das machst du nicht mehr. Da gehst du irgendwie in eine Mall und... Ja.
Du weißt ja irgendwann, welche dir passen, und dann bestellst du dir halt nochmal einen anderen
Farben. Ich will nicht immer dasselbe Modell.
Ach so. Nein, ich glaube, das geht schon ganz gut, den Einzelhandel abzulösen. Vielleicht nicht alles, und vielleicht gibt es auch diese Bummeloasen noch.
Vielleicht dann eher die klassischen Outlet-Center, wo so eins nebeneinander. Also
das, und ich glaube, wirklich in den Großstädten, weiß nicht, in Kopenhagen, Brüssel, Berlin, Köln, da wird man noch schön bummeln können. Aber ich glaube, dass gerade die Kleinstädte sehr, das sieht man auch jetzt schon, total bedroht sind, dass da der Einzelhandel eben aus den Innenstädten verschwindet. So.
Ja, okay, das stimmt. So,
da wird sich schon viel verändern. Und da können die Innenstädte auch wieder neue Wege finden. Und das ist durchaus auch für den Sport und die Freizeit interessant. Da gibt es nämlich auch schon Modelle zu sagen, das kann eigentlich wieder mehr zu einem Spielplatz werden und weniger zum Konsumplatz.
Vielleicht dann schon mal die erste Frage an unsere neu zuhörenden Schülerinnen und Schüler. Wo kauft ihr denn ein eure Sneaker oder eure Sportschuhe von mir aus auch, weil ich bin ja der festen Überzeugung, Sportschuhe, wo man wirklich Sport drin treiben muss, da muss man einmal drin gelaufen haben. Ja, sonst fühlt man sich nicht wohl. Ihr findet uns übrigens auch auf Instagram und da könnt ihr uns gerne auch schreiben, da antworten wir zeitnah. One and a Half Sportsman bei Instagram, so als kleiner Werbeeinschub. Mhm.
Das ist jetzt schon ein Übergang in den nächsten...
Ich würde sagen, wir machen mal The News zu und gehen in den Übergang.
Waren das überhaupt News? Wir haben über Schuhe gelabert.
Ja, neue Schuhe hast du, Tim.
Was sollen denn die Schülerinnen und Schüler denn denken von einem Professor und Institutsleiter, der nur über Schuhe und seine Brustmuskeln spricht? Ja. Das müssen wir gleich noch ein bisschen gerade rücken, glaube ich.
Die denken endlich mal einer, der authentisch ist.
Dass er nicht weiß, wo er sein Geld ausgeben soll und stattdessen seine Brustmuskeln mit fadenscheinigen Tipps von Hörern trainiert. Also das muss ich gleich noch gerade rücken.
Ja, ja. Da hast du Zeit für.
Bindel ist ein super schlauer Mann.
So, kurze Transition nach dem Block The News. Also Tim Bindel ist ein super schlauer Mann, ich wiederhole nochmal.
Der auch ein Mann, will aber auch ein Mann der Menschen sein irgendwie. Ich will jetzt nicht erzählen, was für Artikel ich da schreibe und wo ich einreiche und was ich alles Tolles mache. Das
stimmt ja auch nicht.
ich bin gern dort, wo das echte Leben ist.
Ja, im Schuhladen.
So, genau.
Ja,
schön. Aber ich finde alles interessant. Ich kann aus allem tatsächlich auch wissenschaftliche Gedanken ableiten. Ich bin manchmal ein bisschen traurig, dass ich nur Sportwissenschaftler bin.
Ja, ich glaube, du bist das ist überhaupt keine Wertung.
Aber jetzt kommt eine Wertung.
Ja, also da bist du mehr Pädagoge oder vielleicht auch ein Teil Soziologe, weil dich so die Sachen so viel interessieren. Und da würde ich mich auch anschließen. Ich finde bei vielen Sachen was Interessantes und man kann meine Arbeit, meine Doktorarbeit, sicherlich auch soziologisch interpretieren, weil es auch Gesellschaftsentwicklung mit einhergeht. Und das finde ich aber auch nicht schlimm. Ja,
also ich mache manchmal gerne Brainsurfing. Ich liege einfach die letzte Stunde, bevor ich penne, liege ich im Bett und habe einfach, und die Augen sind geöffnet, und statt ein Buch zu lesen, surfe ich in meinem Hirn rum. Zum Beispiel, was habe ich früher gemacht? Wie waren das da in meiner Jugend? Was könnte man hier und da vielleicht noch über irgendwas denken? Und dann komme ich, das ist wie Surfen, da komme ich von einem zum anderen und das macht mir Spaß.
Machst du kein Brainsurfing? Doch, beim Laufen.
Ja, okay. Ja, sowas.
Unglaublich.
Ne? Sowas nur in
so
Stillstand.
Wie so Meditation, so. Hab ich ja schon mal gesagt. Also, wenn ich laufen gehe, dann denke ich teilweise an Sachen zurück. Aber irgendwie dann doch immer an schöne Sachen, muss ich sagen. Mein Gehirn ist sehr positiv eingestellt. Dann denke ich irgendwie immer an schöne Sachen zurück und.
Ja, dann warte mal, bis noch ein paar Jahre ins Land gegangen sind und du an diese Zeit deiner Doktorarbeit zurückdenkst.
Meinst du, das wird dann ein schöner Gedanke sein?
Hoffe ich doch. Das würde mich mal interessieren, ob du da auch Schönes rausfilterst.
Wir denken auch gleich im nächsten Block an schöne Gedanken zurück, nämlich aus unserer eigenen Studienzeit, liebe Zuhörer. Und wir besprechen jetzt mal im nächsten Block, den wir genannt haben, mit dem Leib erfahren und dem Hirn begreifen, warum man Sport studieren sollte. Packen wir es an, Tim? Mhm. Los geht's. Vielleicht kann man dazu sagen, das ist jetzt gar nicht unbedingt eine zwangsläufige Werbung nur für Mainz, korrekt?
Nein, das kommt dann...
Also Mainz ist schön, Mainz ist toll, hier gibt es tolle Anlagen. Ihr könnt natürlich super gerne auch nach Mainz kommen, aber grundsätzlich geht es ums Sportstudium.
Genau, gucken wir am Ende mal, was wir mit Mainz anfangen. Aber erstmal geht es ums Sportstudieren, egal wo. Vielleicht muss man den Begriff, oder ich würde gerne den Begriff Leib noch kurz klären, weil man hätte ja auch sagen können, mit dem Körper studieren. Aber genau, der Leib ist wichtig und er taucht auch in der Sportpädagogik als Thematik auf. Der Sport waren mal die Leibeserziehung, die Leibesübungen. Und der Leib ist mehr als der Körper, sondern es ist so die Sinnschnittstelle zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. Also auch das, was man fühlt, wie man was mit seinem Körper erlebt auch, ne? Das ist alles, das macht der Leib. Auch das Sehen in der Bewegung, das sind leibliche Erfahrungen. Mhm. Und da kommen wir gleich noch drauf. Das ist nämlich ein Element des Sportstudierens, dass man hier nämlich tatsächlich nicht nur im Seminarraum an einem Tisch sitzt, sondern man ist nicht nur mit seinem Hirn dabei, sondern eben auch mit dem Leib.
Das ist vielleicht ein Punkt, den wir sogar entschärfen müssen, sage ich jetzt mal, für Leute, die, mit denen ich auch spreche. Sportstudium, das ist doch nur irgendwie Turnen, Laufen, hin und her. Nein, ist es nicht. Also ich glaube, die allgemeine Volksmeinung, wenn man so möchte, die hat schon das Sportstudium in eine ganz klare Richtung der Praxis, also der ich sag mal, sportpraktischen Aktivitäten geschoben, wobei wir eigentlich in unseren Studiengängen viel mehr zu bieten haben als nur diese Praxiselemente, die toll sind, keine Frage. Da kommen wir auch gleich noch zu, was die für uns alle bereithalten und warum die auch so besonders sind. Aber Sportstudien hat natürlich nicht nur mit körperlicher Betätigung zu tun.
Da gibt's totale Vorurteile, die sind auch nicht aus der Welt zu kriegen. Auch wenn ich es im Fachbereich oder an der Universität als Sportwissenschaftler zu tun habe, dann denken alle automatisch, ich bin ein Supersportler, der immer im Trainingsanzug rumläuft, eigentlich ja nicht so viel liest.
Ja, bei dir Brustmuskeln jetzt, Tim, da ich meine.
Ich kann gleich auch noch den bildenden und wissenschaftlichen Wert des Brustmuskels auch noch erläutern, aber da muss man immer dagegen oder dafür anreden, dass man, heißt dann immer so, ach, der Sportler kommt, ne? Und da sage ich auch manchmal, nee, es ist ein Sportwissenschaftler und der Sport ist schon ein interessantes gesellschaftliches Gebiet, das man wissenschaftlich erforschen kann.
Vielleicht müssten wir dann unseren Titel auch eigentlich, also das ist natürlich so ein einfach dahergesprochen, warum Sport studieren? Ja, eigentlich studiert man Sportwissenschaft.
So. Man studiert Sportwissenschaft.
Ja.
Also man kann studieren auf unterschiedliche Weisen, glaube ich. Man kann als Studentin oder Student, glaube ich, einen wissenschaftlichen Aspekt auch fokussieren und damit Leidenschaft und Freude auch in die theoretischen Auseinandersetzungen reingehen. Sowas erleben wir hier ja. Man kann aber auch genauso die praktischen Erfahrungen etwas mehr glorifizieren und dort sein Seelenwohl finden. Aber machen muss man beides. Also man muss auch bildende Auseinandersetzungen auch mit dem, was man tut, auch führen.
Ja, ganz banal daher gesagt, wir schreiben hier auch Abschlussarbeiten in Schrift und Wort. Und wir haben es schon oft in vergangenen Episoden gesagt, aber um euch Zuhörerinnen, die sich für ein Sportstudium vielleicht interessieren, nochmal so ein bisschen die Angst zu nehmen, für ein Sportstudium muss man kein Modellathlet sein. Man muss nicht in allen Sportarten perfekt performen können. Eine Hürde gibt es aktuell natürlich noch, ich nenne es jetzt mal Hürde, vor dem Sportstudium, Tim, und das ist die Eignungsprüfung.
Hürden gibt es ja für alle möglichen Studien aus irgendwelchen Gründen, ne? Ich habe mich anfänglich auch mal für Psychologie interessiert und da gab es einen Numerus Clausus, da musste man also ganz tolle Noten haben und ich hatte auch gar nicht nur so schlechte Note, aber trotzdem war das so begehrt, dass ich dann in irgendwelche randständigen Außenbezirke hätte gehen müssen, um das studieren zu können. Also auch da gibt es Hürden. Und ich glaube, dass wenn man mit dem Gedanken spielt, Sport zu studieren, dann hat man auch ein Interesse dafür. Und wenn man Interesse dafür hat, dann findet man auch den Zugang zu dem Studium. Ist ja Quatsch, jemand, der überhaupt ganz fern von den praktischen Tätigkeiten existiert und keinen Bock auf Sport hat, der kommt nicht auf die Idee, Sport zu studieren.
Das ist vollkommen richtig. Allerdings gibt es natürlich auch Leute, die viel Interesse haben und dann durch diese Prüfung fallen, durch diese Eignungsprüfung.
Klar, das gibt es auch.
Wobei man noch dazu sagen muss, weil wir es ja nicht auf Mainz fokussieren wollen, es gibt auch, ich glaube, eine immer wachsendere Anzahl an Standorten, wo die Eignungsprüfung entschärft werden oder zumindest oder sogar komplett abgeschafft. Ja. Das gibt es auch. Hier in Mainz gibt es sie noch. Und da nur so um das Thema, ich glaube, wir wollen die Eignungsprüfung jetzt nicht noch überfokussieren. Ein Tipp von mir oder uns jetzt auch, wer sich in so eine Eignungsprüfung von euch stürzen möchte. Leute, da gibt es im Internet ganz klare ja, die Inhalte sind da dargestellt und man kann das mal locker üben und da geht man auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein rein und wird nicht von irgendwelchen Sachen überrascht. Das heißt, übt diese Sachen mal und dann sind die definitiv für euch auch schaffbar.
Genau, also wir brauchen gewisse Grundvoraussetzungen, genauso wie an der Schauspielschule, wie bei Musik oder Kunst auch. Da muss man Mappen abgeben, vorsingen, vorspielen, wie auch immer. Das ist alles machbar, wenn man Lust drauf hat. Und wer da Skrupel hat, einfach im Vorfeld melden bei denjenigen, bei den Universitäten, an denen man das machen möchte. Und dann wird das schon was. Aber vielleicht bleiben wir auch gerade mal bei dem Thema, sich für ein Sportstudium interessieren. Für wen kommt das in Frage? Das hatten wir schon gesagt, das muss nicht der Modellathlet oder die Modellathletin sein. Und ich möchte mich ganz explizit dafür aussprechen, dass Sport als wirklich ein weites Feld zu verstehen ist. Es müssen auch nicht nur die sein, die in ganz bestimmten Sportarten irgendwelche Leistungen bringen. Witzigerweise haben wir auch immer wieder Problematiken mit Leistungssportlern, die den Eignungstest nicht schaffen. Also wenn ich monothematisch, also wenn ich nur in einer Sportart stark bin, interessiert bin, also eine tolle Volleyballerin bin, dann heißt das nicht, dass ich jetzt schon das Sportstudium machen kann. Das heißt, umgedreht, das Sportstudium ist für all diejenigen interessant, die aus ganz anderen Bezügen kommen, die sich auch für Skateboarder ist es interessant. Wir haben sie häufiger mal schon erwähnt. Mhm. Wir haben auch welche im Studium. Ist für welche interessant, die am Spielen und am Bewegen oder an Fitness und Gesundheit interessiert sind. Denkt mal weg von diesen klassischen Sportarten, in denen man vermeintlich irgendwie gut sein muss. Das stimmt nicht.
Und vielleicht noch eine Sache so ein bisschen perspektivisch. Natürlich fragt man sich oder sollte man, ich habe es mich zumindest gefragt, manche machen das nicht, das ist auch legitim, wo geht meine Reise danach hin? Ja, da kann man sicherlich offen dran gehen und sagen, ich habe jetzt Lust auf dieses Studium, deshalb mache ich es. Ist eine legitime Einstellung, die ich nicht verurteilen möchte, überhaupt nicht. Aber natürlich ist es auch interessant zu wissen, was kann ich denn mit diesem Studium überhaupt anfangen. Da gibt es, glaube ich, bei uns zwei unterschiedliche Pfade, würde ich jetzt sagen. Einmal den Education-Studiengang, das heißt in Kombination mit einem anderen Fach und den Bildungswissenschaften. Das heißt, wenn ihr zukünftige Lehrerinnen oder Lehrer werden wollt. Oder dann, ich glaube, man kann man das so übersetzen, der ehemalige Diplom-Studiengang. Tim, ist das so richtig? Ist das so die richtige Übersetzung?
Ja, ist ein bisschen schwierig, weil es sich im Master natürlich noch irgendwie spezialisiert. Okay. Ne?
Aber, ja, also dann praktisch einen Studiengang der reinen Sportwissenschaft, so können wir es einfach daher sagen.
Okay, das sind so die grundsätzlichen Ziele. Also ich will das unterrichten, so, ne? Oder ich will irgendwas anderes damit machen, das können wir schon mal sagen. Aber dieses Ziel unterrichten und das Education, das ist auch bundesweit sehr unterschiedlich. Ne? Wir in Mainz zum Beispiel, wir haben festgehalten daran, dass diese Orientierung schon von Beginn an stattfinden soll. Das ist nicht überall so. Ne? Man kann in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel einen Bachelor studieren und sich dann erst zu dem Master für das Lehramt bekennen. Man studiert einen kombinierten Bachelor mit zwei Fächern. Da kann aus dem Bachelorstudiengang noch was anderes hervorgehen. Bei uns ist es so, dass dieser Bachelor of Education schon ab dem ersten Semester feststeht. Also ich will nach der Schule in die Schule, wobei es da auch noch Übergangsmöglichkeiten gibt, wenn man sich umorientiert.
Ne? Es ist, glaube ich, doch auch, muss man sagen, der Großteil, der sich für ein Education-Studium entscheidet. Wobei man da noch sagen muss, das ist auch zumindest in Rheinland-Pfalz und ich glaube auch in anderen Bundesländern, das auch nochmal so für euch als Info, Unterschiede gibt zur jeweiligen Schulform an den Standorten. Mhm. Ja, wir zum Beispiel bilden leider, wie ich finde, keine Grundschule aus hier in Mainz. Mhm. Das passiert an den anderen Standorten. Ja, das so als Ausblick.
Aber im Grunde sind die Berufsfelder so bunt, wie auch die Sportkultur bunt ist. Also wir haben natürlich nicht nur den Sportunterricht als ein kulturelles Feld des Sports, sondern wir haben Sportmedizin. Sport wird in der Reha angewendet. Wir haben einen ganz großen Gesundheitssektor, auch einen Gesundheitsmarkt. Also ich kann sportwirtschaftlich, sportökonomisch rangehen. Ich kann Sportökonom werden und in der Fitnessbranche mitarbeiten. Ich kann mit Sport in der sozialen Arbeit tätig sein. Ich kann in den vielen Verbänden und Vereinen tätig sein. Also all das, was die Realität an sportlichen Thematiken bietet, da fällt mir auch noch irgendwie Erlebnispädagogik ein und Jugendhilfe, wie auch immer, all das kann man im Grunde auch mit seinem Studium später machen.
Absolut. Und da gibt es definitiv auch
Tourismus.
Märkte. Tourismus. Ja. Da gibt es definitiv auch Märkte wie zum Beispiel der Fitness- und Gesundheitsbereich, die stark am Wachsen sind. Mhm. Also da ist Potenzial. Die Gesellschaft wird immer älter, möchte natürlich aber möglichst lange in ihrem eigenen Leben mobil bleiben. Das heißt, Gesundheits-Fitness-Thematiken werden immer weiter wachsen in den nächsten Jahren.
Und dann kann ich mich für so einen Bachelor of Arts Studium, ne, so wird das dann genannt, Bachelor of Education wäre der Ausbildungszweig, der Lehramtszweig, Bachelor of Arts, dann kann ich so ein Studium angehen. Und dann heißt das, da klärt sich eigentlich erst im Verlaufe der ersten 3 Jahre, so lange dauert nämlich ein Bachelorstudium, wo liegt denn mein Interesse? Und dann baue ich einen Masterstudiengang auf, der genau dieses Interesse dann bestenfalls trifft. Also ich habe mich für Journalismus dann vielleicht interessiert und mache dann einen Master in Sportjournalismus. Da muss ich vielleicht nach Köln gehen, weil der nur dort angeboten wird. Eventuell wird dann Wechsel möglich. Oder ich interessiere mich für Sport und Tourismus oder vielleicht auch für sportphilosophische Thematiken. Das kann ja auch sein. Überall wird man dann im Master auch noch bedient.
Also man kann sozusagen sagen, im Master könnt ihr euch dann nach euren Interessen spezialisieren, wo es dann hingehen soll. Genau. Wollen wir mal einen Blick drauf werfen, Tim, wie denn so ein Sportstudium, was denn so für, ich sag mal, Bausteine vorgefunden werden, ja, wenn man denn dann drin ist?
Genau. Die Sportwissenschaft, das ist eine Wissenschaft, die teilt sich nach wirklich sehr unterschiedlichen Interessengebieten auf. Das ist eine Querschnittswissenschaft, sagt man auch. Und ja, die Sportwissenschaft hat viele Mutterwissenschaften in den einzelnen Disziplinen. Also es gibt, da stehen wir ja für, Sportpädagogik, es gibt Sportsoziologie, also gesellschaftliche Aspekte des Sports werden da thematisiert. Es gibt die Trainingswissenschaft, es gibt Bewegungswissenschaft, das ist dann noch grundlegender im Grunde. Dann haben wir Sportpsychologie, wir haben Sportökonomie, wir haben Sportmedizin. Man kann da sehr vieles nennen, das kann man auch ganz schön nachsehen, wer sich da interessiert. Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft, da mal auf die Homepage gehen, da sind alle sogenannten Sektionen dieser Vereinigung auch präsentiert. Wir haben in Mainz das Glück, dass wir gut aufgestellt sind mit 6 vollwertigen Professuren und 2 Juniorprofessorinnen in Zukunft. Wir sind sehr breit aufgestellt. Sind die, jetzt mal doch ein bisschen Werbung, es gibt nur 3 Universitäten in Deutschland, die quasi eine größere Breite, sagt man das, ein breiteres Angebot haben. So muss dann im Grunde jeder Standort gucken, was für Professuren haben wir, was können wir anbieten. Das erstmal so inhaltlich. Und dann lerne ich den Sport eben in ganz unterschiedlichen Sichtweisen kennen, dieses Phänomen.
Genau. Und in jeweils dieser unterschiedlichen Teildisziplinen gibt es dann, also ganz grundlegend nochmal erklärt, es gibt große Vorlesungen zu den einzelnen Fachgebieten, ich sag mal, eine grundlegende Einführung in die Thematiken gestattet. Dann gibt es auch im Sportstudium, nochmal explizit herausgestellt, natürlich auch theoretische Seminare, die keinen sportpraktischen Teil haben. Denn es gibt auch Praxisseminare, ich habe es extra sportpraktisch genannt, weil, also es sind keine reinen Praxisseminare, was ja auch oft so dargestellt wird. Es sind Seminare mit sportpraktischen Elementen, wo natürlich auch Theorieteile oder theoretische Besprechungen vorkommen. Das heißt, wer glaubt, dass man im Sportstudium nur von einer schwitzenden Tätigkeit zur anderen läuft, dem können wir so ein bisschen was anderes präsentieren. Ja,
das ist kein Vereinssport. Also deswegen nennen wir das hier auch ganz bewusst Fachdidaktik und nicht Sportpraxis oder sportpraktische Übungen, weil hier nicht etwas eingeübt wird, sondern weil hier anhand von eigenen durchgeführten praktischen Erfahrungen nachgedacht und diskutiert wird und gelernt wird. Und weil auch für diejenigen, die dann später auch Lehrerinnen und Lehrer werden wollen, auch das Demonstrieren eine Rolle spielt und das gemeinsame Diskutieren über bestimmte Perspektiven eben auf das, was man da erlebt. Also man hat da auch tatsächlich Ruhephasen und Arbeitsphasen und ist da nicht nur am Sport treiben.
Genau, und insbesondere für die Education, das heißt die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer, natürlich auch mit einem methodisch-didaktischen Fokus, das heißt, wie lehre ich das Ganze, ja, also die Lehre des Lernen und Lehrens, wie bringe ich das anderen Leuten bei, also nicht zwangsläufig nur Bewegungen, sondern wie bringe ich Wissen, Inhalte anderen Leuten beibringen.
Wie vermittle ich
diese Inhalte meinen zukünftigen Schülerinnen und Schülern?
Wir können ja mal beispielhaft ganz kurz mal aufzeichnen, also stecken wir ja am ehesten drin, wie wir das in der Sportpädagogik machen. Da gibt es eine Grundlagenvorlesung, da wird also wirklich geklärt, womit befasst sich die Sportpädagogik. Ich mache es ganz kurz, die befasst sich mit den Möglichkeiten, die der Sport auf die Entwicklung von Menschen nehmen kann. Und dann stellen wir da eben verschiedene Felder dar. Zum Beispiel den Jugendsport mache ich sehr ausführlich und das ist sehr, sehr grundlegend. Und dann gibt es irgendwann ein Seminar, Didaktik des Schulsports. Da geht es dann um die Frage, was wird überhaupt und warum zu einem Gegenstand in so Lehr-Lern-Situationen gemacht, vor allem in der Schule. Was ist eigentlich Sport, ne? Und was davon wollen wir dann vermitteln? Das mache ich auch ganz früh, ne? Das ist für Schülerinnen und Schüler vielleicht auch interessant. Der Sport, ne? Den zerlegen wir ja auch erstmal. Das kann ja vieles sein, ne? Natürlich haben wir ganz klassischen Sportartensport auch, aber wir haben auch ein sehr breites Herangehen an das Thema, was Sport ist.
Ja, und was wir auch machen, und das ist manchmal für Leute, die, ich sag jetzt mal, aus dem Sport-LK kommen, aus dem Vereinssport und dann in ein Sportstudium gehen, wir gehen auch ganz, ganz kritisch mit unserem Sport oder mit dem Sport generell um. Und das ist manchmal schwierig für den einen oder anderen, diese Perspektive einzunehmen. Denkt euch selbst mal zurück, das ist vielleicht jetzt mal für euch selbst, mit was für Fragen wir uns beschäftigen, und die ist überhaupt nicht philosophisch gemeint, die ist ganz, ich sag mal, ganz primitiv, kann man sagen, gestellt. Was hat der Sport mit euch da draußen, wenn ihr denkt, was hat er mit euch in eurer Jugendzeit gemacht? Was hat er euch gegeben? Wo hat er euch hingebracht? Welche sozialen Kontakte habt ihr gewonnen? Und was wäre mit euch passiert, wenn ihr die nicht gehabt hättet?
Also in den Prüfungsordnungen, die wir seit Bologna, wie man sagt, also als umgestellt wurde in die ja europäisch zu verstehenden oder international zu verstehende Bachelor- und Master-Organisation, hat man 4 verschiedene Zieldimensionen des Studierens aufgemacht. Und zwar sind es Sachkompetenzen, da geht es dann tatsächlich darum, wie funktioniert eigentlich Volleyball, ja? Wie funktioniert Beachvolleyball? So ein Angebot haben wir in Mainz ja zum Beispiel auch. Und dann haben wir personale Kompetenzen, ja, also was lerne ich über mich? Auch Sozialkompetenzen. Was lerne ich über mich und andere eigentlich in dem Sport? Und dann gibt es Methodenkompetenz, ne? Das wäre, wie vermittle ich etwas oder wie erforsche ich etwas auch? Und Urteilskompetenz. Was sind eigentlich passende, gute Angebote im Sport zum Beispiel? Also in diesen 4 Bereichen erfährt man Bildung dann innerhalb der Sportwissenschaft. Mhm.
Ich glaube, wir haben jetzt viele gute oder, ich sag mal, für uns zumindest gut anhörende Argumente inhaltlicher Art genannt. Jetzt kommen wir vielleicht noch mal auf einen Punkt, den das Sportstudium für uns oder für viele der Studierenden so besonders macht.
Ja? Da müssen jetzt Geschichten rein. Und ich langweile mich da schon selbst vor diesen Kompetenz. Also jetzt, liebe Schülerinnen und Schüler, jetzt kommen Geschichten aus dem Sportstudium, oder?
Geschichten aus dem Leben. Geschichten. Es gab mal früher Geschichten aus der Gruft. Ach, das wer noch kennt.
Ja. Wer war das denn nochmal?
Ich weiß nicht, es kam sonntags morgens auf RTL 2, glaube ich. RTL 2. Also korrigiert mich, wenn das nicht so war. Jetzt persönliche Geschichte. Was natürlich das Sportstudium ganz besonders macht, ist ein, kann man glaube ich sagen, Gemeinschaftsgefühl, was innerhalb der Studierenden da entwickelt wird. Und da sind natürlich ganz viele Sachen, die da hinspielen. Ich weiß, du hast gleich ein paar coole Beispiele parat, aber wenn ich mich zurückerinnere an Exkursionen, die das Sportstudium begleiten, ob das jetzt Skifahren ist, Windsurfen, Rudern, Paddeln, ja, außerschulische bzw. außeruniversitäre Lernorte, wo es dann irgendwie auf Flüsse geht, wo gezeltet wird. Das ist natürlich alles, was ein Gefühl, ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, was ganz, ganz, ganz toll ist. Und eine Sache noch, bevor du einsteigen darfst, was natürlich die Praxiskurse, also ich nenne sie jetzt wieder mal Praxiskurse, weil sie so an manchen, weil das glaube ich am einheitlichsten zu verstehen ist zwischen den Universitäten, also die mit den sportpraktischen Elementen, man lernt auch gemeinsam scheitern. Und das ist ganz wertvoll. Also
man kann anderen beim Scheitern zusehen, das ist auch schön.
Das ist auch wertvoll, aber diese gemeinsamen Potenziale oder eben nicht vorhandenen Potenziale, das heißt, ob ich was kann, ob ich was nicht kann, und das gemeinsam erleben, ja. War ganz toll.
Ich habe die Fachschaft in Mainz mal gebeten, da ein paar Statements mal zu schreiben. Das passt jetzt zu dem, was hier gesagt wird. Auch wenn die Sportarten, die wir ausüben, oft aus Konkurrenz bestehen, herrscht im Studium so gut wie nie ein Konkurrenzkampf. Jeder wünscht dem anderen das Beste und gerade in den Sportarten, das, was du mit Sportpraxis meinst, unterstützen sich alle gegenseitig. Ja, das merkt man, diesen Flair, ne? Und das macht es auch durch die in der Corona-Krise so besonders traurig, dass der ganze Campus-Flair verloren geht. Also ich merke bei den Studentinnen und Studenten, die sind gerne hier. Die studieren gerne hier und die bleiben auch zwischen und nach ihren Veranstaltungen hier. Und da wird auch noch gespielt und gelacht und man ist weiter zusammen. Und das mögen eben auch viele. Das glaube ich gerade durch dieses erstens, dass die Leiber gemeinsam etwas hier erfahren, ja.
Und man mit kämpft, dem Hirn dann begreifen.
Genau, man kämpft miteinander und schwitzt miteinander und muss sich hier und da auch mal anfassen und was miteinander gestalten, dass das anders zusammenschweißt, wie man so schön sagt, als wenn man nur in Theorie arbeitet. Man lernt sich einfach als ganzer Mensch kennen. So kann man das, glaube ich, sagen.
Ja, und da muss ich jetzt mal einen kurzen Schwenk zurück zu unserem Titel machen. Ich glaube, diese Kombination von Leib und Hirn, von Gefühlen und dem danach, also von Gefühlen, was ich im Sport fühle, wie ich das erlebe und wie ich es anschließend vielleicht in Theorieseminaren verarbeite oder begründe oder wie auch immer, das macht es besonders. Mhm. Das macht es einfach besonders.
Wie bist du denn zum Sportstudium gekommen?
Ich hatte, ich hatte einen ganz tollen Sportleistungskurs schon gehabt, wo ich auch genau dieses Gemeinschaftsgefühl so enorm erfahren hatte, dass ich sage, das ist ein Fach, das sind Leute, die irgendwie, ja, das kann natürlich jetzt subjektiv sein, da möchte ich auch anderen Fächern nicht zu nahe treten. Ich habe das Gefühl, viele Sportler, die stehen irgendwie so mit beiden Füßen im Leben. Ja, das sind so Leute, mit denen ich irgendwie gut klarkam. Und ja, also ich habe natürlich auch Mathematik studiert. Das waren schon Unterschiede von den Persönlichkeiten. Ich sage nicht, dass das eine schlechter ist, das andere besser. Aber aus meiner subjektiven Studienerinnerung waren die Veranstaltungen in Mathematik mit den Veranstaltungen in Sport überhaupt nicht zu vergleichen.
Aber wenn du mit den Mathematikern Sport getrieben hättest, dann wären die Mathematiker dann auch schnell zu Sportlern geworden.
Ja. Bestimmt.
Also es liegt weniger dann an den Menschen als an der Art, wie das Studium auch organisiert ist. Oder würdest du sagen, die Menschen, die sich für Sport interessieren, die sind cool?
Ja.
Ich hatte immer auch Angst. Also ich fand das zum Teil auch ein bisschen drüber.
Tim, es gibt
muss
über,
ich sagen.
Ja, genau. Es gibt überall, das wollte ich auch gerade sagen, ja. Es gibt überall Nulpen, wo man denkt, oh ja, okay, das ist jetzt, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ja. Aber das ist ja auch okay und jeder soll seinen Weg so gehen, wie er möchte. Mir muss ja auch nicht alles gefallen, ja. Und niemand muss irgendwie alles gefallen. Aber ich sag mal, mit dem unglaublichen Großteil meiner Mitkommilitonen und Tinnen damals kam ich echt super zurecht. Mhm. Ja.
Ich bin relativ spät eingestiegen. Ich hatte das eigentlich nicht vor zu studieren. Ich suchte aber neben Elektrotechnik unbedingt ein anderes Fach, weil das echt irgendwie, das war zu krass so und zu eintönig auch dann irgendwie. Und dann bin ich auf Sport gestoßen, weil ich mich erinnert habe, dass das eigentlich irgendwie Spaß gemacht hat in der Schule. Ich hatte keinen Leistungskurs, ich habe da nie richtig irgendwas gemacht, aber ich habe immer gerne verschiedene Dinge in meiner Jugend ausprobiert im Sport. Mir hat vieles Spaß gemacht. Ich fand das Feld einfach spannend und bin dann drauf gekommen, das zu studieren. Und ich habe mich immer sehr gescheut, diese Dinge wie Exkursionen, Skifreizeiten und sowas mitzumachen, weil mir da so Geschichten erzählt wurden, was dann da alles passiert und sowas. Und ich war gar nicht so der Typ, der...
Was denn für Geschichten?
Ja, dass Leute einfach so krass feiern zusammen. Das war zu meiner Zeit zumindest so, dass das Sportstudium tatsächlich auch für viel Feierei steht. Und auch heute sind noch die Sportlerpartys legendär dafür. Da sind die Leute, die feiern können. So. Und ich habe das immer...
Und das war dir nicht so recht?
Ja, aber eher aus Angst vor mir, weil ich wusste, wie ich werde, wenn ich in solchen Kontexten bin.
Zum Tier oder was?
Eieiei. Ja, das auch. Nein, ich war einmal auf einer Sportlerparty dabei, aber sonst habe ich das tatsächlich, war mir das auch immer so ein bisschen zu sehr drüber.
Ja, und das ist auch dein volles Recht, sage ich dazu. Ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Ich fand, also
Du hast aufgelegt auf diesen Partys, oder?
Ja, zum Beispiel. Ich habe dann da wirklich Musik gemacht. Aber unabhängig davon, ja, da muss jeder seinen Weg finden, klar.
Man kann auch an diesem, also ich weiß gar nicht, ob
man
das
kann
heute
an den Sportlern auch gibt. Geld verdienen. Ich hab meine Musik verkauft.
Ich habe da ganz, ganz tolle Leute und kennengelernt, ganz tolle Erfahrungen gemacht und super, super schöne Zeit gehabt. Bei mir war es gar nicht so sehr dieses über das Sportstudium hinaus, was viele sagen, ich war nicht irgendwie in der Fachschaft engagiert und habe nicht viel und groß mitgefeiert, aber ich habe diese Veranstaltungen sehr genossen. Zum Beispiel habe ich Tanz sehr genossen, da gemeinsam was zu kreieren, anderen dabei zuzusehen, sich zu helfen. Ich habe sehr genossen mit meinem damaligen Mitkommilitonen Jörg Sticker, falls er das hört, sei er sehr gegrüßt, im Zweier zu sitzen und über den See zu gleiten.
Ah, das hatten wir schon mal hier.
Ja, das sind einfach Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und viele andere, wo es kreativ wurde und ich fand das immer ein ganz tolles Feld, um auch in den Seminaren darüber zu philosophieren, darüber zu diskutieren, weil es eben so nah am Leben vieler Menschen ist. Und das hat es für mich sehr besonders gemacht.
Vielleicht noch eine persönliche Geschichte aus unseren beiden, aus unserer beiden Leben. Gab es etwas in dem Sportstudium, von mir aus auch gerne, aus den Praxiskursen, wenn man sie so nennen möchte, aus den Sportarten, was dir vorher überhaupt nicht bekannt oder sogar zuwider war, was du dann für dich entdeckt hast? Du kannst gerne einen Augenblick nachdenken, weil ich kann was sagen. Ich hatte, mir war es nicht zuwider, aber ich hatte überhaupt keinen Bezug zu Badminton gehabt. Überhaupt nicht, ja. Im ersten Semester Badminton belegt und seitdem haben wir uns zweimal die Woche im AHS, im allgemeinen Hochschulsport heißt das, ist so eine, ja, für alle, die es noch nicht kennen, ist ein, wie drückt man es aus, ein Sportangebot für universitäre, ja, Mitglieder, ist das so richtig gesagt? Ja, also ein Sportangebot an der Uni. Ja. Und haben wir uns zweimal der Woche in einer kleinen Gruppe immer wieder getroffen, haben Badminton gespielt. Mhm. Und ich bin richtig gut geworden. Mhm. Und das hatte ich nie gedacht, dass ich nochmal sowas parallel zu meiner eigentlichen Sportart, dem Basketball, dass ich sowas nochmal finde, was mir so viel Spaß macht. Und das hat mir das Studium irgendwie gegeben.
Mhm. Also bei mir war es Schwimmen. Ich habe vorher schon gern geschwommen, aber ich wusste nicht, dass es auch auch so diese Leistungsaspekte des Schwimmens und Schwimmtechniken verbessern. Wir hatten das Glück, ich habe in Wuppertal studiert, das ist eine Hochburg des Schwimmens und wir hatten Lehrbeauftragten, sind also welche, die nicht an der Universität beschäftigt sind, sondern eingeladen werden. Das war damals der Bundestrainer im Schwimmen. Ui. Und das war allein schon fantastisch, den an Land nur so einen Graulzug machen zu sehen, das wirkte immer so, als sei er gerade im Wasser, auch in einem Land, das war toll und da habe ich das auch viel, viel nochmal dazugelernt, was Schwimmen angeht. Und das
darf man in Wuppertal eigentlich in die Wupper gehen? Irgendwo?
Viel zu flach.
Viel zu flach?
Da kannst du reingehen, aber das bringt nicht viel.
Ach so, ich dachte, das wäre irgendwie so ein Happening oder so, dass man da so
nicht,
sitzt.
Nicht, dass ich wüsste, das Ding ist relativ flach. Man schwebt da drüber, ne? Einmal im Leben genau. Über die Wupper schweben oder sowas heißt da. Das ist, glaube ich, das Attraktivere.
Okay. Ja. Wollen wir nochmal so, also wir kommen nämlich zeitlich zum Ende des Blogs.
Möchtest du nochmal?
Ja,
da müssen wir mal gucken. Ich habe mir ein paar Sachen auch aufgeschrieben.
Dann hau doch nochmal so ein paar Facts, die du noch loswerden willst, raus. Ich sag nochmal, bis Tim was zusammengefunden hat. Mir hat das Sportstudium, die Sportwissenschaft unglaublich viel gegeben im Leben, auch abseits von den Sportarten. Und jetzt mit ein bisschen Abstand und wenn man sich damit auch mal wirklich beschäftigt im Sinne einer kritischen Reflexion des Sports, bringt einen das, glaube ich, weiter. So einfach würde ich es jetzt mal für mich sagen.
Ja. Ich muss auch noch mal ein bisschen eben meine Ausführungen zum Feiern revidieren. Das klang jetzt vielleicht auch ein bisschen
spießig,
überspitzt. Ich hatte damals auch noch keinen Brustmuskel. Jetzt würde ich da auf der Box stehen, oberkörperfrei, das ist klar. Aber es werden unwahrscheinlich viele schöne Sachen organisiert. Die Fachschaft im Sport ist sehr rege und ich weiß, dass sie auch bundesweit sehr rege ist und vernetzt ist. Und wer Lust hat, Sachen zu organisieren, das wird hier mehrfach auch von der Fachschaft auch gesagt, dass also neben dem Studium werden auch viele Veranstaltungen organisiert, Fußball-, Volleyball-Turniere, Sportler-Partys, es gibt auch den Dies Academicus, ein Tag, an dem Sportstudis mit Forschungsprojekte kennenlernen, auch Dozenten kennenlernen, die gegen sie antreten, das sind tolle Veranstaltungen und für mich sind die Sportstudierenden auch immer so ein Nukleus der Kreativität. Man sieht die neue Spiele ausprobieren. Spikeball war mal so ein großes Thema. Das ist unwahrscheinlich viel los. Die organisieren viel, die machen tolle Feste. Natürlich saufen die auch und spielen Bierpong. Das sind aber nicht alle. Und die sind, machen das, glaube ich, auch gut. Und das gehört auch irgendwie mit dazu. Ich glaube, da findet auch jeder seinen Weg. Das ist ein ganz kreatives Studium.
Genau, und vielleicht kann man noch sagen, wenn ihr jetzt noch Rückfragen habt, weil wir konnten natürlich nicht alles ansprechen, was irgendwie das Sportstudium betrifft, fragt uns doch gerne an über Instagram oder schreibt uns eine Mail, wenn ihr uns irgendwo findet, Tim Bindel oder Christian Theiss. Wir beantworten euch die gerne, weil wir geben das gerne weiter, was wir so erfahren haben, und bei ganz konkreten Fragen, die wir eventuell nicht beantworten können, leiten wir das gerne an die verantwortlichen Personen weiter und die antworten euch dann ganz bestimmt.
Ja.
In diesem Sinne würden wir sagen, ja, Sport studieren mit Leib, mit dem Leib erfahren und dem Hirn begreifen, Tim.
Mhm. Ja. Und seinen eigenen Weg darin gehen. Ich glaube, wenn man frühzeitig schon weiß, für was man sich interessiert, dann sind Dozenten immer froh, wenn sie da was hören und man diese Wege begleiten kann.
Genau, und vielleicht sehen wir euch auf irgendeiner anderen Uni in Deutschland oder ihr findet euch auf irgendeiner anderen Uni wieder, oder wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns in Mainz hier bereichern würdet.
Liebe Fachschaft Mainz, nächste Sportlerparty bin ich dabei und schmeiß eine Runde.
Und den Brustmuskel über die Boxen.
Den behalte ich bei mir.
Ja, ja, okay. Wir haben kurze Transition und dann geht es heute nochmal in unnützes Sportwissen. Tim, was nutzen wir die Transition? Ah ja, irgendeinen anderen Lieblingskurs so aus dem Studium? Irgendwas, wo du sagst, das war ganz toll?
Tanz? Wir hatten
auch gerne mal was.
Nein, pass auf, ja, jetzt kommt. Wir hatten damals Peter Neumann als jungen Dozenten, der jetzt ein Professor in Heidelberg ist, und der ist mit der Thematik Wagnis reingegangen. Und da gab es eben nicht nur praktische Dinge, sondern wir haben ganz tolle Seminare zu dem Thema Wagen und Riskieren im Sport gemacht, mit tollen Diskussionen. Und der hat das wirklich ganz wunderbar gemacht, das weiß ich noch.
Mhm. Also ich hatte, um jetzt endlich auch mal einen Kurs zu nennen, ohne sportpraktische Elemente, ich hatte im Master ein ganz tolles Oberseminar bei Otto Schanz in Koblenz. Grüße gehen raus. Auch wenn ihr uns zuhört, weiß ich nicht. Aber das ging um also Vertiefung der Sportsoziologie, und wir hatten Körperkult als Thema in verschiedensten Ausprägungen, und das war also die Diskussion, die wir da hatten, das hat das Ganze so bereichert, weil man über Sachen gesprochen hat, auch so Thematiken wie auch mit Lehrerbezug, ja, Tattoos, Piercings, wie viel ist, so kontroverse Themen, ja, darf ein Lehrer oder sollte ein Lehrer das Gesicht tätowiert haben, so Sachen.
Unbedingt.
Ja, genau. Aber das sind ja spannende Themen, die man da auch rein, ich sag jetzt mal, wertfrei diskutieren kann. Und diese Oberseminare, ich fand die, also da wird das Studium nochmal wirklich richtig, richtig spannend.
Das ist super wichtig, dass man das im Studium lernt, zu diskutieren und nicht nur auf der Grundlage eigener Erfahrungen und eigener Meinung. Das hat man im Sport total oft, ja. Mhm. Zu sagen, das ist richtiger Sport oder das gehört in den Lehrplan und das nicht. Und dann zu fragen, warum ist denn das so? Warum denkst du, ist das so? Und dann mehr zu bieten haben, als zu sagen, das war schon immer so oder so habe ich das gelernt. Dafür ist das Studium da.
Schön. Ja, das
im Medias Res war studieren. Doch gut.
Ich würde es auch nochmal studieren. Mhm. Und liebe Freunde da draußen, wir stürzen uns in einen relativ neuen Blog. Jetzt zum zweiten Mal gibt es zum Abschluss unnützes Sportwissen.
So, diesmal fange ich an, und das ist gleichzeitig schon eine Werbung für die nächste Podcast-Folge.
Hey.
Ja, da baue ich das nämlich ein und muss es dann nicht mehr ausführen, weil ich nämlich weiß, wo der Frisbee-Sport herkommt.
Mhm. Weißt du es auch?
Nee. Warum heißt es Frisbee? Kommt von der Frisbee Pie Company. Das war also ein Bäcker, das war ein Konditor eher, der hat Pies hergestellt in einer Stadt, die ich nicht mehr kenne. Mhm. Da gab es eine Universität, und die Studenten dort müssen so sehr gelangweilt sein, dass sie diese Blechböden der Pies genutzt haben und haben die umgedreht. Da war also der Kuchen vorher drin war, den sie verspeist hatten, haben die umgedreht und sich zugeworfen. Und immer, wenn sie den jemanden zugeworfen haben, dann haben sie laut Frisbee gerufen. Das war so der Gag, und dann kam noch die Erfindung des Plastik dazu, relativ kurze Zeit später, in den 50ern war das nämlich. Das hat sich dann zunächst mal ausgebreitet auf andere Universitäten, und dann gab es einen findigen Menschen, der hat dann daraus ein Patent gemacht, und das hat sich weltweit in den letzten 70 Jahren verbreitet.
Sehr gut. Und dann ist ja jetzt dieses Ultimate Frisbee ist ja nochmal stark gekommen irgendwie. Aber Wettkämpfe gab es noch nicht 70 Jahre, oder doch?
Nein, das gab es noch nicht. Es hat sich alles erst relativ spät dann in die Wettkämpfe, also Frisbee-Golf heißt es so, hat sich ein bisschen entwickelt.
Gibt's
genau, da wurden auch so Frisbee-Golf-Anlagen zum Teil auch gebaut und sowas. Aber Ultimate Frisbee weiß ich gar nicht, wann das entstanden ist. Aber da war eine ganze Zeitspanne, wo das eben nur genutzt wurde, um im Park.
Aber da gibt es so richtige Bundesligen und alles.
Ja. Geht alles zurück auf eine Erfindung, deswegen eine Werbung für den nächsten Podcast. Denn da geht es um Sport als Gestaltungskultur. Dann erwähne ich es nochmal kurz, aber vielleicht nicht mehr so ausführlich wie jetzt.
Ja, ich habe ein kleines unnützes Sportwissen, weil ich gestern Abend auf YouTube war und mir der Olympic Channel, Grüße gehen raus an Holger Preuß, der mir den nahegebracht hat, unser Professor für Sportsoziologie, Sportökonomie und Sportgeschichte, korrekt? Ja, der war in Folge, ihr findet es, mehr als sportliche Geldverbrennung hieß die bei uns, Folge 8, kann das sein? Ich weiß es nicht. Der war da und auf alle Fälle hat mir dieser Olympic Channel folgendes Video vorgeschlagen aus London 2012. Archery, Stutzman versus Forsberg, ja. Das waren allerdings die Paralympischen Spiele. Und zwar dieser Matt Stutzman, USA, der hält den Weltrekord für den längsten und genauesten Schuss unter olympischen Bedingungen mit Pfeil und Bogen.
Toll.
Und warum das so toll ist, der ist von Geburt an ohne Arme zur Welt gekommen.
Da gehen sofort Bilder in jedem.
Ja. Und es ist sensationell.
Wie macht er das?
Der hat den Bogen an einem Fuß und hat dann zielt praktisch mit dem Fuß und hat diese, jetzt werden mich alle Bogenschützen verfluchen, weil ich nicht das genaue Wort weiß für die
Sehne.
Ist das die Sehne, genau? Ja. Nee, wo man die hinten.
Oh Gott, das
war. Naja, egal. Also die Sehne, wo sie festgemacht ist, ist an seiner Schulter und er kann das dann mit so einer Kieferbewegung, löst er das aus. Sensationell, schaut euch das mal an.
Von wann ist das?
Das ist von 2012, das Video. Wann er den Weltrekord gemacht hat, das weiß ich nicht.
Ach, okay.
Aber der ist auf alle Fälle 283 Meter und 47 Zentimeter.
Und dann traf der irgendein Ziel oder.
Ich denke in die 10. Es gibt ja Punkte bei den olympischen Bedingungen mitten rein, also auf die Zielscheibe. Und das fand ich besonders und habe gedacht, das gibst du hier mal, das gibst du hier mal preis, was manche Menschen schaffen, wo ich noch nicht mal schaffe, eine Socke mit meinem Fuß aufzuheben, so ungefähr.
Ja, ich habe das auch, das ist beeindruckend, wie man dann andere Potenziale schärft. Ne? Ich hatte dann auch mal im Warteraum oder beim Arzt gesehen, wie da also auch jemand mit den Zehen da seine wie heißt das, Versichertenkarte da auf die Theke legt und dann noch weitere Dinge da aus dem Geldbeutel rauszaubert. Also das ist krass, was der Körper kann und was er kompensieren kann. Ne?
Ich finde es auch Wahnsinn. Ja.
Auch etwas, was man durchaus im Sportstudium zum Thema machen kann. Ne? Also Sport mit Behinderungen oder wie Bewegungslernen geht. Ne? Es gibt ja auch Sportler, die von der rechten auf den linken Arm umlernen müssen. Wie überhaupt der Körper lernt.
Also in den Bewegungswissenschaften, auch in dem Zusammenhang spannend, dass ja früher Linkshänder umgeschult wurden. Mhm. Das ist ja heute nicht mehr so. Heute gibt es ja einen Linksschreibfüller oder was auch immer. Und wie die dann sportlich damit sogar teilweise Vorteile hatten, weil sie irgendwie beidhändig reagieren konnten in manchen Sportarten. Sehr, sehr interessant.
Mhm. Ja, schön. Ja, was fürs Bodyhacking. Kennst du die Szene? Es gibt Leute, die ihren Körper so sehr im Griff haben wollen, dass sie alles tun, um die Potenziale des Körpers hervorzurufen. Das geht sehr stark mit ganz expliziten Ernährungsweisen einher auch. Und dann muss man aber ganz blöd das Himalaya-Salz auch ins Glas reinrühren. Also sie versuchen bis ins Detail alles dem Körper zu geben, was das Beste für ihn ist. Und hacken ihn.
Mhm.
Biohacking. Bin ich weit von entfernt.
Ja, du hackst nur den Brustmuskel.
Lifehacking.
Der Running Gag in der Folge.
Also der Brustmuskel muss aufhören. Der muss in den Hintergrund geraten.
Aber er ist einfach so weit vorne. Das ist der Brustmuskel. Mm. Ja, dann muss vielleicht einfach dein Bauch weiter, dein Bauch größer werden, dann rückt der Brustmuskel automatisch nach hinten.
Christian, ich bin noch Mitte 40, das ist doch der Trick dabei. Der Bauch darf wachsen, aber die Brust muss mitwachsen dabei. So kannst du in die 50er reingehen.
Sehr gut. Also ist es so, dass der Brustmuskel den Bauch immer überragt?
Er muss
ist
ihn immer überragen.
Ja, ist das so das neue
Körperästhetische Ideal? Siehst du aus wie ein alter Superheld irgendwann.
Mm. Ich finde das ist jetzt nochmal sowas aus meiner Forschung. Diese ich sag mal jetzt Personen gesetzteren Alters, ich sag jetzt mal Ü 65, ja, die dann im Fitti sind und denen du ansiehst, boah, die haben in den 80ern oder in den 90ern,
die haben richtig, ich auch. Die mag ich.
Was immer sie gemacht haben, sie haben es gemacht. Ja. Schön.
Von denen lasse ich mir gerne was beibringen und zeigen, auch ungefragt.
Genau, das sind die Autoritäten im Fitti. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler da draußen, wir sehen uns dann bald hier. Das war unsere Podcast-Episode. Gibt es noch was, was wir mit auf den Weg geben müssen, Tim?
Ja, ein paar Sachen.
Oh je.
Nein. Oh je. Ach, wenn ihr tatsächlich Schülerinnen und Schüler seid, die das hört, hören ja auch andere, muss man ja, auch ganz klar. Aber Schülerinnen und Schülern gebe ich immer gern mit, studiert nach Interesse und studiert nicht danach, was jemand sagt, was in 5 Jahren irgendwie so und so gefragt ist und sonst was. Das habe ich zum Beispiel sehr falsch gemacht. Studiert auf das, wenn ihr Bock habt auf irgendwas, dann macht es. Egal, ob da irgendwie Kohle dahinter steht oder nicht erstmal. Das finde ich wichtig.
Auch der andere Weg ist legitim.
Oh, ja, ist auch legitim. Nein. Geht raus, geht in die Welt und jetzt nicht aus der Schule in die Schule. Versucht das zu vermeiden. Erlebt man noch was vorher? Und das ist die Gelegenheit auch, seine Eltern zu verlassen nach der Schule. Überlegt euch mal, wo wollt ihr studieren? Das muss nicht dort sein, wo ihr auf der Schule wart. Das ist echt eine Gelegenheit. Und auch wenn das vielleicht schmerzhaft ist, da stecken Erfahrungen drin, sich mal so eine Europakarte anzugucken und sagen, ey, ich habe jetzt die Möglichkeit, ich studiere in Hamburg, ich will ans Meer, macht es doch.
Absolut, ich bin auch sofort im ersten Semester ab ins Studentenwohnheim, ganz besondere Erfahrung gewesen, in so einem Wohnheim, aber auch ganz tolle Erfahrung.
Man kann ja nur aus seinem eigenen Leben irgendwie Tipps geben. Ich hätte gerne irgendwie noch mehr erfahren, noch mehr gesehen und das ist mir zu spät bewusst geworden. In der Schule raus, im Studium raus, zum Studium raus, weg, loslassen.
Genau, und wenn ihr loslassen wollt, kommt doch zu uns nach Mainz, studiert Sport, da freuen wir uns auf euch. Jo, Tim, wollen wir einen Strich drunter machen?
Ja, müsste man, wie bei allen Folgen, viel zu wenig
Zeit.
Aber ich glaube, da kann man sich schon mal ungefähr ein Bild machen, was da auf einen zukommt, oder?
Ja, ich denke auch. Das heißt, wir sagen, das war One and a Half Sportsman.
Ihr habt eine Frage.
Wir haben 2 Antworten und die eine Antwort hat Christian Theiss.
Und die andere Tim Bindel.
Cheerio, bis bald.
Tschüss.